Die größte Digitalbank der Welt zählt heute über 80 Millionen Nutzer und stammt nicht aus den USA, nicht aus Asien, nicht aus Europa, sondern aus Südamerika. Genauer gesagt aus Brasilien. Die Nubank wurde erst 2013 gegründet, hat aber seitdem ein beeindruckendes Wachstum hingelegt und zählt heute fast jede zweite in Brasilien lebende Person zu seinen Kunden. Doch das soll erst der Anfang sein, denn die Nubank zielt darauf ab, sich in den nächsten Jahren globaler aufzustellen und Kunden über den Globus verteilt für sich zu gewinnen. Wie aus einer Alltagsnot ein milliardenschwerer börsennotierter Konzern werden konnte, in den sogar Warren Buffett investiert ist, schauen wir uns heute in Folge 33 von Unternehmen dieser Welt an. Nubank, der Weg zur größten Digitalbank der Welt. Alles beginnt Mitte 2012. Der Kolumbianer David Belez hat gerade seinen MBA in Stanford abgeschlossen und die amerikanische Risikokapitalbeteiligungsgesellschaft Sequoia Capital hat ihm ein Jobangebot gemacht. Belez soll als Sequoia-Partner nach IT-Startups in Brasilien, aber auch im Rest von Lateinamerika suchen und damit potenzielle Beteiligung ausfindig machen. Doch nur wenige Monate später erhält der Kolumbianer den Anruf, dass das Projekt wegen des Mangels an vielversprechenden Pitches beendet sei. Zunächst ist er von der Entscheidung schockiert, aber dann denkt er, dass das auch eine Chance sein könnte. Schließlich wollte er schon immer ein Startup gründen, bisher mangelte es aber an der passenden Idee. In oder besser gesagt an Brasilien stört ihn vor allem, dass er ewig darauf warten muss, bis sein Bankkonto eröffnet ist. So sind über 4 Monate vergangen, bevor er ein Konto in Brasilien hat. Dazu sagt er in einem späteren Interview: "Ich konnte nicht glauben, welche schreckliche Erfahrung ich als Kunde in Brasilien gemacht hatte. Das löste etwas in meinem Kopf aus und ich sagte mir, hey, hier gibt es eine sehr interessante Gelegenheit." Und die Möglichkeit ist wahrhaftig groß. So gehört Brasilien mit seinen rund 215 Millionen Einwohnern zu den 10 größten Volkswirtschaften der Welt. Auf der anderen Seite hat zu diesem Zeitpunkt nur rund die Hälfte aller Einwohner ein Bankkonto. Und wenn man eines hat, dann bei einer der 5 im Land etablierten und alteingesessenen Banken, die ca. 80% des brasilianischen Marktes kontrollieren. Bei dieser Monopolstellung kann man sich lange Wartezeiten, hohe Gebühren und für die Banken vorteilhafte Zinssätze erlauben. Zumindest noch. Denn die Idee einer besseren, bequemereren Bank wächst im Kopf von David Belez, der sich Ende 2012 auf die Suche nach Geschäftspartnern macht. Dabei will er auf der einen Seite einen Partner, der mit der Bankenbranche und Regulatorik in Brasilien vertraut ist und auf der anderen Seite jemanden, der sich mit der Technologie auskennt. Also rekrutiert er über sein Netzwerk den Amerikaner Edward Whibble, der als Chief Technology Officer für die Entwicklung der digitalen Plattform verantwortlich sein wird, und Christina Junqueira, die nach ihrem Master in Ökonomie und Finanzen und einem MBA zunächst in Brasiliens größter Bank, der Itaú Unibanco, gearbeitet hat. Und übrigens, Junqueira ist bis heute im Unternehmen tätig, besitzt ein Milliardenvermögen und wird auch als Brasiliens Wonder Woman of Finance bezeichnet. Bis dahin dauert es aber noch ein wenig. So sieht das Trio 2012 erstmal eine große Chance darin, mithilfe von Technologie, Daten und einem durchdachten Service die Komplexität und die Ängste zu beseitigen, mit denen die Kunden tagtäglich im Umgang mit lateinamerikanischen Banken konfrontiert sind. Ihre Vision ist es, ein neues Erlebnis im Umgang mit Finanzlösungen zu schaffen. Dieses soll einfach, intuitiv, transparent und kostengünstig sein und sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen zur Verfügung stehen. Doch was sich auf dem Papier toll anhört, stößt außerhalb der 3 Gründer auf großes Unverständnis. So sagt Velez in einem Interview 2021 über den Start des Startups, dass er mit über 30 Branchenexperten in Brasilien über die Idee gesprochen hat, über den Einsatz von Smartphones eine neue Bank aufbauen zu wollen. Alle sagten ihm, er sei verrückt, das ist unmöglich und dass er als Nicht-Brasilianer keine Ahnung hätte, wovon er redet. Die großen Banken und Aufsichtsbehörden würden das niemals zulassen. Und Kunden würden einer neuen Online-Bank niemals vertrauen. Entmutigen lässt sich der Kolumbianer davon nicht. Stattdessen macht er sich daran, die Idee zu pitchen, um erstes Kapital einzuwerben. Und wo könnte er besser Geld einwerben als bei seinem ehemaligen Arbeitgeber Sequoia Capital? Dieser investiert daraufhin 1 Million US-Dollar. Und ebenso beteiligt sich der argentinische Risikokapitalgeber Carjack mit 1 Million US-Dollar am Startup. Belez und seine Partner machen sich daraufhin an die Entwicklung ihres Produktes. Parallel muss aber noch ein Name für das Startup her. David Belez hat zunächst den Namen EOS im Kopf, doch als er diesen anmelden möchte, findet er heraus, dass dieser bereits vergeben ist. Dann denkt er an EO2, doch Doc Leon, sein ehemaliger Mentor bei Sequoia Capital, sagt ihm, dass diese Namen zu kompliziert sind. Und so beginnt man mit einer lokalen Agentur zusammenzuarbeiten, die den Vorschlag Nubank in den Raum bringt. Von diesem Namen sind alle begeistert, da der Teil Nu zum einen ans englische New, also neu erinnert, und zum anderen heißt Nu auf Portugiesisch ohne Kleidung, also nackt. Für das Trio bedeutet es aber auch so viel wie ohne Vorurteile, ohne Bewertung und transparent. Das passt zu ihrem Vorhaben, denn es steht im Gegensatz zu dem in die Jahre gekommenen Bankensystem Brasiliens, was sie revolutionieren wollen. Und so registriert sich das Startup 2013 unter dem Namen Nubank. In der Anfangszeit mietet man dann ein Haus, weil das deutlich günstiger ist als ein Büro, kauft Möbel, stellt Softwareentwickler und weiteres Personal ein und legt los. Mitarbeiter beschreiben die frühen Tage in einem späteren Interview damit, dass alle im Team wirklich sehr engagiert gewesen sind. So hat man von früh morgens bis spät abends programmiert, Telefonrufe entgegengenommen, unzählige Mails beantwortet und zwischendurch gab's Müsli, um Geld zu sparen. Und dann ist es soweit. Im Frühjahr 2014 bringt die Nubank ihr erstes Produkt auf den Markt. Eine kostenlose, von Mastercard gestützte Kreditkarte in einem auffällig lilafarbenen Design, die Kunden mit ihren Smartphones verbinden können. Sowas hatten die Menschen in Brasilien bisher noch nicht gesehen. Nur kurz darauf tragen sich innerhalb kürzester Zeit über 200.000 Menschen in die Warteliste des Unternehmens ein, wovon 100.000 Menschen Zugriff erhalten. Man beschränkt den Zugriff zu Beginn, um das eigene System nicht zu überlasten und die Benutzererfahrung so hoch wie möglich zu halten. Um dann ein langsames, aber stetiges Wachstum zu erreichen, nutzt man die Velvet Rope Marketing Strategie. Velvet Rope, das bedeutet so viel wie Samtseil. Unter dieser Strategie versteht man, dass man beispielsweise ein Produkt nur exklusiv oder limitiert anbietet. In der Folge dieser begrenzten Verfügbarkeit erhöht sich der wahrgenommene Wert umso mehr, wenn man es besitzt. Zudem präsentieren viele Menschen gerne stolz nach außen, dass man es geschafft hat, das Produkt XY trotz der Exklusivität ergattert zu haben. Bei der Nubank ist es dann so, dass man nur Neukunde werden kann, also durch das Samtseil hereingelassen wird, wenn man von einem bereits bestehenden Nutzer geworben wird. Die Audio-App Clubhouse, die 2020 für große Aufregung gesorgt hat und eine Bewertung von 100 Millionen Dollar erhielt, als erst 1500 User registriert waren, hat sich die gleiche Marketingstrategie zu Nutzen gemacht. Der Unterschied ist aber, dass es für die Nubank funktioniert hat, für Clubhouse nicht. Das liegt wohl auch daran, dass die Nubank von Beginn an alles dafür tut, ihren Kunden ein Nutzererlebnis zu bieten, was man so bisher nicht kennt. So erhalten Kunden umgehend nach der erfolgreichen Online-Anmeldung eine Benachrichtigung über die App. Nach 2 Tagen trifft die ikonische lilafarbene Kreditkarte ein. Kunden können alle Art von Transaktionen schnell und mobil durchführen und eine Jahresgebühr gibt es auch nicht. Doch warum beginnt die Nubank ausgerechnet damit, seinen Kunden Kreditkarten anzubieten? Nun, das ist kein Zufall. Dafür gibt es mehrere Gründe. Bevor wir uns diese anschauen, möchte ich aber zum besseren Verständnis noch einmal kurz zusammenfassen, was eine Kreditkarte eigentlich für eine Bank und für einen Kunden bedeutet. Also, eine Kreditkarte ist eine Zahlungskarte, die von einer Bank oder einem Finanzinstitut ausgegeben wird. Sie ermöglicht es Kunden, Waren und Dienstleistungen auf Kredit zu kaufen, anstatt sofort mit ihrem eigenen Geld zu bezahlen. Für die Bank bedeutet eine Kreditkarte, dass sie dem Kunden einen Kreditrahmen zur Verfügung stellt, den er nutzen kann. Der Kunde kann diesen Kreditbetrag in Raten zurückzahlen oder den Gesamtbetrag am Ende des Abrechnungszeitraums begleichen. Eine Kreditkarte bietet dem Kunden somit Flexibilität beim Einkaufen und ermöglicht es ihm, größere Anschaffungen zu tätigen, auch wenn er nicht über ausreichendes Bargeld verfügt. Es ist jedoch wichtig, die monatliche Abrechnung im Auge zu behalten und den Kreditbetrag rechtzeitig zu begleichen, um auf Kundenseite Zinsen und Gebühren zu vermeiden. Auf Seiten der Bank achtet man darauf, dass der Kreditrahmen eingehalten wird, da man andernfalls auf den Kosten liegen bleibt. Nun aber zu den Gründen, warum sich die Nubank für die Herausgabe einer Kreditkarte entscheidet. Erstens, die Bevölkerung. So haben 2014 über 60% der brasilianischen Bevölkerung keine Kreditkarte. Indem die Nubank mit kleinen Limits beginnt und digitale Daten zur Bonitätsprüfung nutzt, kann das Startup auch Menschen ohne Vorgeschichte einen Kredit gewähren und auf viele potenzielle Kunden zugreifen. Zweitens, Begrenztheit der negativen Kunden. Häufig haben Kunden, die keinen Zugang zu traditionellen Bankdienstleistungen haben, eine schlechte Kreditwürdigkeit. Das bedeutet, dass sie oft als riskante Kreditnehmer angesehen werden und es gewagt ist, ihnen Kredite zu gewähren. In Brasilien ist die Situation aber eine andere. Kreditkarten sind kaum verbreitet. Leute bezahlen also nur das, was sie auch bezahlen können. In der Folge hat der Großteil der Bevölkerung eine gute Kreditwürdigkeit. Die Nubank kann so eine große Anzahl von kreditwürdigen Kunden erreichen und hat nur ein geringfügig größeres Risikoprofil als das der etablierten Großbanken. Drittens, schlechte Kundenerfahrung bei etablierten Unternehmen. Wie bereits erwähnt, ist der Erhalt einer Kreditkarte aufgrund der Dauer und dem damit verbundenen Aufwand für viele ein Ärgernis. Die Nubank kann sich durch ein einfaches Beschaffungsverfahren mittels des Handys differenzieren, ohne das Produkt selbst zu ändern, und steht dennoch als Innovator da. Viertens, hohe Nutzungsfrequenz. Im Vergleich zu Finanzprodukten wie Versicherungen werden Kreditkarten häufig genutzt, was der Nubank die Möglichkeit gibt, eine enge Beziehung zum Kunden aufzubauen. Insbesondere der letzte Punkt erweist sich als entscheidend, denn dank der App können Kunden der Nubank immer und überall einen Blick auf ihr Konto werfen. Die App dient später für die Nubank aber auch als Vertriebskanal, um seinen Kunden weitere Finanzdienstleistungen zu offerieren. Das ist im Mai 2017 der Fall. Die Nubank erhält zu diesem Zeitpunkt die brasilianische Bankenlizenz, was es ihr erlaubt, neben Kreditkarten nun auch Jigo und Sparkonten anzubieten. Innerhalb von 5 Monaten nutzen 1,5 Millionen der mittlerweile über 3 Millionen Kunden dieses Angebot. Und das sollte erst der Anfang sein. Das eigene Angebot stetig zu erweitern, ist ein natürliches Ziel vieler Unternehmen. Bei der Nubank hat aber auch ein Besuch von David Berless in China dazu beigetragen, dass das Fintech sich breiter aufstellen möchte. Denn in Asien und damit natürlich auch in China sind sogenannte Super-Apps sehr beliebt. Das sind Apps, mit denen man diverse Aufgaben erledigen kann. Mit Gojek haben wir uns bereits in Folge 29 eine solche Super-App angesehen. Hört da gerne mal rein. In China ist eine solche Super-App zum Beispiel WeChat. Die Anwendung des Internetkonzerns Tencent war ursprünglich eine reine Messenger-App. Heute kann man damit aber auch mobile Zahlungen abwickeln, Essen bestellen, Arzttermine buchen, Stromrechnung bezahlen und vieles mehr. Soweit ist die Nubank noch lange nicht, aber Velez hat die Vision für sein Unternehmen, dass man sich langfristig ebenfalls breiter aufstellt. Dieses Vorhaben ist wohl auch der Grund dafür, dass die Nubank 2018 einer Finanzierung in Höhe von 180 Millionen durch den chinesischen Internetriesen Tencent zustimmt. Tencent bekommt dafür Firmenanteile und die Nubank erhält neben neuem Kapital zum weiteren Ausbau Einblicke in das Ökosystem des Konzerns. Doch die Nubank verkauft nicht nur Anteile am eigenen Unternehmen, sondern übernimmt ebenso Firmen, um sein Know-how zu verbessern und über den Kernbereich hinaus zu wachsen. So übernimmt man 2020 zunächst den brasilianischen Beratungsdienst Plataformatec, der die Nubank zuvor bei vielen technischen Themen unterstützt hat. Von der Übernahme erhofft man sich unter anderem, dass digitale Produktinnovationen noch schneller marktreif werden, um den Vorsprung gegenüber den traditionellen Banken weiterhin aufrechtzuerhalten. Eine weitere Übernahme steht für die Bank im Juli 2020 an, als man Cognitec übernimmt. Die US-Softwarefirma ist in der Branche für seine eigene Datenbank sowie die von der Firma geschriebene Programmiersprache Clojure bekannt. Vollendet wird das Jahr 2020 dann mit der Übernahme von Easy Invest, einem brasilianischen Investmentbroker. Ende 2020 meldet das brasilianische Fintech, das mittlerweile auf über 2500 Mitarbeiter angewachsen ist und mehr als 34 Millionen Kunden zählt, einen Umsatz von etwa 730 Millionen US-Dollar. Der Großteil des Umsatzes stammt dabei aus Brasilien, doch mittlerweile bietet das Fintech seine Finanzdienstleistungen auch in Mexiko und Kolumbien an. "2021 steht dann wohl einer der wichtigsten Schritte für das Unternehmen an, denn im letzten Quartal des Jahres verkündet die Nubank, dass man einen Börsengang für Ende 2021 anstrebt. Doch bevor wir einen Blick auf den Börsengang werfen, lasst uns erst noch einmal das Geschäftsmodell der Firma ansehen. Dieses basiert darauf, dass man ein finanzielles Ökosystem für eine große Menge an Menschen schafft. In der Folge kann man dann, dank besserer Skalierung, die Kosten weiter verringern. Denn die Nubank muss als reine Digitalbank keine zusätzlichen Kosten für Immobilien- oder Filialmitarbeiter einkalkulieren, so wie ihre Konkurrenz. Vereinfacht gesagt braucht man mit der bestehenden Plattform einfach nur mehr Serverkapazität, um mehr Kunden bedienen zu können. Die Kosten, die zur Betreuung eines Kunden anfallen, liegen somit deutlich unter dem einer konventionellen Bank. Konkret kostet die Nubank die Betreuung eines Kunden laut Geschäftsbericht 2023 weniger als $1 pro Monat. Die Kosten liegen damit rund 85% unter denen des Wettbewerbs. Deutlich wird das auch darin, wenn man sich vor Augen führt, dass bei der Nubank rein rechnerisch ein Mitarbeiter um die 20.000 Kunden betreut. Bei der Banco Brasil kommt ein Mitarbeiter auf 813 Kunden. Und auch die Kosten, um einen neuen Kunden anzuwerben, liegen mit $6,50 weit unter denen der Konkurrenz, die hierfür um die $200 einkalkulieren müssen. Das liegt daran, dass die Nubank sich sehr stark durch Mund-zu-Mund-Propaganda verbreitet. Denn die Leute lieben die Digitalbank für ihr breites Angebot, die geringen Kosten und die optimale Beratung, die nicht zuletzt dadurch kommt, dass die Nubank besser als der Wettbewerb jegliche Kundendaten nutzt, um beispielsweise optimale Kreditmöglichkeiten anzubieten. Da wundert es auch nicht, dass das Unternehmen 2021 ein Net Promoter Score, das ist ein Maß für Kundenzufriedenheit, von 86 erreicht. Andere brasilianische Großbanken wie die Itaú und die Bradesco kommen hier nur auf Werte von 53 bzw. 43. Somit erklärt sich auch, warum es der Nubank gelingt, so schnell neue Kunden zu gewinnen. Und mit jedem neuen Kunden verdient man Geld. Der Großteil stammt dabei aus Abwicklungsgebühren, die die Nubank von Händlern erhält. Wenn man zum Beispiel ein Kleidungsstück kauft und dieses mit der Karte der Nubank bezahlt wird, dann muss der Händler, der die Zahlung erhält, eine geringe Summe bezahlen, die sich auf etwa 1% des Einkaufspreises beläuft. Diese Summe teilt sich die Nubank dann mit Mastercard. Eine weitere Einnahmequelle sind die klassischen Zinsen auf Kundeneinlagen. Sprich, wenn die Nubank Gelder, die sich auf den Sparkonten der Kunden befinden, verleiht und dafür Zinsen erhält. Weitere Einkünfte stammen aus Überziehungsgebühren, wenn das Kreditkartenlimit überschritten wird, oder aus Zinsen für Privatkredite sowie durch Versicherungen. Denn die Nubank bietet mittlerweile auch Lebensversicherung an. Und auch über das Abonnement einer Premium-Kreditkarte, die unter anderem eine Reisekrankenversicherung, Käuferschutz sowie weitere Benefits bietet, verdient das brasilianische Fintech Geld. Dieses Businessmodell, verbunden mit dem hohen Wachstum an Nutzern, macht die Nubank zu einer mehr als interessanten Wette. Und so nimmt die Firma beim Börsengang am 8. Dezember 2021 um die $2,6 Milliarden ein und kommt auf eine Firmenbewertung von über $40 Milliarden. Darüber freut sich auch Warren Buffett, der mit seiner Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway rund 1 Milliarde US-Dollar in das Unternehmen investiert hat. Den Großteil davon vor dem IPO. Doch das Unternehmen geht zu einem ungünstigen Zeitraum an die Börse. Denn 2022 werden insbesondere Tech-Unternehmen hart abgestraft, sodass der Kurs der Nubank um mehr als 50% auf $3,74 sinkt. Aber wer abseits vom Aktienkurs auf das brasilianische Unternehmen schaut, sieht, dass es nahezu in jeder weiteren Kennzahl wächst. So steigt die Anzahl der Kunden um 38,6% auf 74,6 Millionen, der Umsatz legt im Jahresvergleich um 182% auf knapp 4,8 Milliarden zu. Das Einkaufsvolumen der Kreditkarten der Bank liegt bei $81 Milliarden, aber am bemerkenswertesten finde ich, dass die Nubank im vierten Quartal 2022 einen Gewinn ausweist. Und auch das erste Quartal 2023 erzielt das Unternehmen einen Gewinn von $148 Millionen. Trotz des schnellen Wachstums und den damit verbundenen Kosten für unter anderem neue Mitarbeiter, neue Server bzw. neue Cloud-Kapazitäten sowie Marketing ist es dem Fintech damit gelungen, profitabel zu werden. Und laut dem Earnings Call vom 15. Mai dieses Jahres sieht das Unternehmen weder das weitere Wachstum noch die Profitabilität gefährdet. Und auch die Aktie ist seit den Tiefs in 2022 wieder um mehr als 80% gestiegen. David Vélez und sein Team haben es also geschafft, innerhalb von knapp 10 Jahren die Nubank zu einer der größten Banken in Lateinamerika zu machen. Dabei hat man vor allem immer auf eines geschaut. Auf seine Kunden. Denn ohne die Frustration der Kunden über das veraltete brasilianische Bankensystem wäre der Erfolg nicht möglich gewesen. Und das soll noch nicht alles sein. Nachdem man den lateinamerikanischen Bankensektor auf den Kopf gestellt, Millionen von Menschen Zugang zu einer Bank verschafft und die größte Digitalbank der Welt aufgebaut hat, ist man noch immer hungrig. Langfristig möchte man so das einzigartige Geschäftsmodell nicht nur in Lateinamerika, sondern global ausrollen. Insbesondere in Entwicklungsländern, wo Kunden ähnlich wie in Brasilien oder Kolumbien noch kein eigenes Konto besitzen, sieht die Nubank ihre Chance. David Vélez sagt dazu passend, als Unternehmen sollte man sich in der Knappheit, nicht im Überangebot positionieren. Und um auch diese potenziellen neuen Kunden bestens zu betreuen sowie weiterhin mit Innovationen zu begeistern, sieht die Nubank auch den Einsatz von künstlicher Intelligenz als unabdingbar. Gerade dieser disruptive Ansatz hat sich in der Vergangenheit als goldrichtig erwiesen. Warum sollte er also nicht auch in Zukunft funktionieren? Nubank, der Weg zur größten Digitalbank der Welt, war Folge 33 von Unternehmen dieser Welt. Die Recherche dieser Folge erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen. Die Podcast-Serie Unternehmen dieser Welt erscheint alle 2 Wochen mittwochs auf Spotify, Apple Podcasts, Podimo und weiteren gängigen Podcast-Kanälen. Euch hat der Podcast gefallen? Dann hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung und empfehlt den Podcast weiter. Für Anregungen, Feedback oder Ideen nutzt die E-Mail-Adresse in den Shownotes oder kontaktiert mich auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.